Wir sind am Anfang der Advents- und Weihnachtszeit. Überall sieht man Lichter, Straßen sind abends schön beleuchtet, Geschäfte haben zusätzliche Lichter, Häuser, Adventsfenster. Heute dürfen wir das erste Kerzlein anzünden beim Adventskranz. Und bei uns hier gibt es die Möglichkeit, Kerzen zu ziehen. Und warum Kerzen in dieser Zeit so aktuell sind, das möchte ich in meiner Predigt heute zeigen. Jesus, das Licht. Wenn ihr die Bibel dabei habt, seid ihr herzlich eingeladen, gerade die Bibel hervorzunehmen und mit mir aufzuschlagen den heutigen Predigttext aus Johannes 1, Vers 1 bis 5. Man kann vielleicht sagen, das ist so die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Da steht: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Im Anfang war das Wort. Johannes, der Apostel Johannes, knüpft hier mit diesem Wort an, natürlich an der Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 1, und sagt, da am Anfang, da war das Wort, 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 Logos. Und damit ist klar, wenn man weiterliest, mit diesem Logos, mit diesem Wort ist Jesus Christus gemeint. Und jetzt steht hier überraschend, im Anfang war das Wort. Also Johannes schreibt vom Anfang in der Vergangenheitsform, dass da im Anfang bereits etwas war. Und damit ist klar, dieses Wort, das entstand nicht. Das war schon immer. Jesus Christus, das Wort, war also schon immer. Jesus wurde nie geschaffen, also der Christus, der Sohn Gottes. War schon immer. Jesus, sehen wir auch, er war bei Gott. Das heißt, Jesus Christus, der Sohn, er ist nicht Gott Vater. Und doch, Gott war das Wort, er ist doch Gott. Wir sehen hier in wenigen Sätzen das Geheimnis der Dreieinigkeit. Johannes das ausführt. Die Bibel macht ja deutlich, dass da ein Gott ist, aber dass dieser eine Gott drei Personen ist. Gott Vater, Gott Sohn und Johannes 14 bis 16 kommt dann noch der Heilige Geist dazu. Drei und doch eins. Und wir sehen da, der Vater und der Sohn sind auf der gleichen Ebene. Der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Vater, aber Vater und Sohn und Heiliger Geist sind Gott. Und weiter steht da, Vers 3, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Jetzt sagt also Johannes hier, bei der Schöpfung da heißt es ja, und Gott sprach. Und als Gott sprach, hat wie Jesus, der Sohn Gottes, die Schöpfung geschaffen. Paulus beschreibt das dann auch in Kolosser 1,16. Durch ihn ist alles geschaffen, oder durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares. Also alles, was wir hier in diesem Universum haben, alles Sichtbare, wurde von Gott geschaffen. Alles Sichtbare. Können wir mal ein bisschen schauen so. Und dann sehen wir, all das hat Gott geschaffen. Man kann sagen, vielleicht physikalisch ausgedrückt, alle Masse hat Gott geschaffen. Alle Energie. Masse ist ja gleich Energie und Energie ist gleich Masse, die Einstein herausgefunden so. All das hat Jesus geschaffen. Und wenn ich so in unsere Welt hineinschaue, dann staune ich immer mal wieder, wie da alles wundervoll kreiert worden ist. All das, was so Design hat, oder? Die ganze Ordnung im Universum. Die ganze Kunst, das ist irgendwie ästhetisch und funktional. Wunderbar. Aber zwei Dinge begeistern mich vor allem in diesem Universum. Wenn ich jeweils darüber nachdenke, dann ist das zum einen der Makrokosmos und zum anderen der Mikrokosmos. Aber wenn ich da denke, wie riesig das ist. Man steigt ins Flugzeug ein und dann sieht man, ajö, da unten war ich mal. Ah, diese großen Berge, so klein. Und dann denke ich mir manchmal so, wenn ich aus dem Flugzeug rausschaue, und 3 Meter reichen schon, um mich umzubringen, wenn ich da runterfalle, oder? Das ist so klein sind wir Menschen und so riesig. Die Erde, die Planeten, das Universum. Es begeistert mich. Auch der Mikrokosmos. Wenn man dann ins Kleine hineingeht, in die Zellen, wie das unglaublich stimmt alles, genial ist. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, vielleicht weil ich Physik als Schwerpunkt hatte und das irgendwie immer noch ein bisschen in mir drin ist, so, dass mich die Feinabstimmung so begeistert in diesem Universum. Manchmal denke ich darüber nach, wie präzise diese Konstanten da in der Physik sind und wie minim die anders sein müssten. Und das, da bin ich jetzt nicht so weit studiert wie andere unter uns, die das jetzt erklären könnten, wie präzise diese Konstanten sein müssen, damit wir jetzt hier sind und darüber staunen können. Und das nämlich nur ganz, ganz minim. Ich glaube, irgendetwas 10 hoch, minus, weiß nicht wie viel. Anders wäre. Wir wären nicht da und wir könnten nicht staunen. So unglaublich abgestimmt. Und all das hat Jesus geschaffen. Aber auch die unsichtbare Welt, die Engelwelt, dort wo Gott wohnt, das, was wir jetzt noch nicht sehen, hat Jesus auch geschaffen. Nun aber, wenn Gott, der Sohn, alles Sichtbare und Unsichtbare geschaffen hat, dann bedeutet das natürlich auch, dass er mich geschaffen hat und dass er dich geschaffen hat. Und in der Bibel lesen wir, dass noch vor dem Anfang, vor Grundlegung der Welt, hat Gott uns bereits auserwählt in Christus. Wenn ich das darüber nachdenke, dann komme ich zum Schluss, dass noch bevor Gott irgendetwas geschaffen hat, hat er schon an dich gedacht. Wow. Er hat an dich gedacht, wie du bist, gedacht, wie du lebst, wo du lebst. Und ich stelle mir so vor, wie Gott an dich denkt und an mich denkt und denkt, mit dieser Person möchte ich eine Beziehung haben. Weiter lesen wir Vers 4. In ihm war das Leben. Die Bibel macht deutlich, dass Gott nicht nur die Welt erschaffen hat, sondern die Welt auch fortwährend erhält. Das ganze Universum, aber auch uns Menschen erhält Gott fortwährend. Und wenn Gott seine Hand von uns wegnehmen würde, dann würde unser Leben aufhören. Und so im Kleinen ist das für uns nachvollziehbar. Wir daran denken, in diesem Moment, wie unser Herz pumpt, wie unser Puls schlägt, dieser Herzkreislauf da in Gang ist und wir müssen nichts tun. Und der Punkt ist, wir können auch gar nichts tun, eigentlich. Irgendwann hört es auf und wir können gar nichts dagegen machen. Wir können das nicht unendlich verlängern. Und wenn ich so darüber nachdenke, dass Gott unser Leben fortwährend erhält, dann kommt mir immer so eine Geschichte in den Sinn, die ich sehr nahe miterlebt habe. Hat eine junge Frau telefoniert mit ihrer besten Freundin und dann plötzlich sagt diese Freundin, mir wird schwindlig. Junge Frau. Und dann ist sie gestorben am Telefon. Das waren die letzten Worte. Und ich denke, es kann so schnell gehen. Jesus erhält unser Leben, aber es dauert nur eine gewisse Zeit. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Dieser Jesus Christus war das Licht der ersten Menschen. Die ersten Menschen, Adam und Eva, hatten also dieses Licht, das ihnen gezeigt hat, wer ist Gott. Und so konnten sie durch dieses Licht Beziehung haben mit Gott. Dieses Licht aber hat auch sich einander gezeigt. Durch dieses Licht konnte der Mann sehen, wow, da ist deine Frau. Und die Frau konnte sehen, da ist ein Mann. Und sie konnten in harmonischer Gemeinschaft miteinander sein. Und dieses Licht zeigte den ersten Menschen auch, wer sie sind und wozu Gott sie geschaffen hat. Nämlich hat Gott uns geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Zu seiner Verherrlichung leben wir. Für ihn sind wir da. Und das Leben war das Licht der Menschen. Nun, warum steht da wahr? Warum steht da nicht, und das Leben ist das Licht der Menschen? Nun, warum da wahr steht, wird deutlich, wenn wir Vers 5 lesen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das Licht, das einmal die Menschen erleuchtet hat, scheint heute in der Finsternis. Der Mensch war erleuchtet, aber heute lebt er in der Finsternis. Warum? Wenn wir die Bibel am Anfang lesen, lesen wir nicht nur von der Schöpfung im Anfang, sondern wir lesen auch vom Sündenfall. Und die Bibel macht deutlich, dass seit dem Sündenfall ein jeder Mensch heute nach dem Sündenfall lebt. Und die Bibel nennt diese Zeit, in der wir jetzt drin sind, Finsternis. Finsternis. Nun, was charakterisiert denn die Finsternis heute? Wie zeigt sich die Finsternis? Ganz viel, oder? Aber ich denke mal, die Finsternis wird deutlich darin heute, dass uns Menschen wie so die letzten Antworten fehlen. Es gibt ja so die Fragen, wer bin ich? Und dann gibt es vor allem auch die Frage, woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu lebe ich? Das nennt man so die drei großen Fragen. Die drei großen philosophischen Fragen der Menschen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu lebe ich? Und jetzt sind wir in der Finsternis. Und typisch für die Finsternis ist, dass man nicht so genau weiß, wo man ist. Man stellt sich so vor, man ist in einem Wald, stockdunklen Wald, hat kein Licht und nichts und das Gelände ist unbekannt. Und man weiß nicht, wo man ist. Das ist die heutige Zeit. Wir wissen nicht, woher wir kommen. Wir wissen nicht mehr als Menschen, dass Gott uns geschaffen hat. Wir wissen nicht mehr, wohin wir gehen, dass es ein Leben gibt nach dem Tod. Und wir wissen auch nicht, wozu wir leben. Nun haben sich alle Menschen zu allen Zeiten, in allen Kulturen und bis heute, auch in allen Regionen der Welt, diese Fragen immer wieder gestellt. Woher kommen wir als Menschen? Wohin gehen wir nach dem Tod? Und wozu sind wir jetzt da? Aber wir westlichen Menschen haben in der Moderne festgestellt, es gibt keine Antworten auf diese Fragen. Es gibt keinen Sinn im Leben. Und in der Postmoderne haben wir uns erleichtert vom Gedanken verabschiedet, dass es den Sinn geben müsste. Tim Keller, dieser geniale Denker, hat mal geschrieben, dass wir vermutlich die erste Gesellschaft sind überhaupt, die ohne Antworten auf die letzten Fragen auszukommen meint. Das heißt, wir sind eine Gesellschaft, die sagt, es gibt keine Antwort. Wir können es nicht wissen, was da früher war, woher wir kommen. Wir können es nicht wissen, was nachher kommt. Wahrscheinlich ist alles vorbei. Aber wisst ihr was? Es macht auch gar nichts, dass wir nichts wissen. Wir haben uns vom Gedanken verabschiedet, dass es hier eine Antwort geben könnte. Und die Konsequenz ist, dass viele ihr Leben im Letzten als bedeutungslos empfinden. Jetzt wendest du vielleicht ein und sagst, stopp, also man kann ja auch ohne Gott ein sinnvolles Leben leben. Nun, da muss ich sagen, durchaus. Man kann auch ohne Gott dem Leben Sinn geben, im Sinne eines Zwecks. Ich kann sagen, der Zweck meines Lebens ist, ein guter Mensch zu sein. Ich versuche, ein guter Vater zu sein, ein guter Chef, ich betätige mich politisch, ich investiere mich in die Benachteiligten der Gesellschaft. Das ist der Sinn meines Lebens, kann man zum Beispiel sagen. Nun aber muss man unterscheiden zwischen Zweck und Bedeutung. Das ist nicht das Gleiche. Wir können unserem Leben selbst Zweck zuweisen, aber Bedeutung muss immer von außen uns zugewiesen werden. Ich kann meinem Leben nicht überdauernde Bedeutung einfach von mir her geben. Wirkliche Bedeutung kann ich nicht konstruieren. Und ich meine, dass nur der Schöpfer, nur der Erfinder weiß, wozu wir geschaffen worden sind. Und uns letztlich diese Bedeutung nur zugewiesen werden kann von dem, der uns geschaffen hat. Wir leben in der Finsternis und sehen die letzten Antworten auf die letzten Fragen nicht mehr. Und weiter ist es auch so, dass wir in der Finsternis auch ganz praktisch merken, dass es dunkel ist. Nämlich indem wir ständig uns aneinander stoßen. Oder wenn wir da in einem dunklen Raum wären, völlig abgedunkelt, vielleicht so ein Luftschutzkeller ohne Lichtquelle, und dann laufen wir mal ein bisschen durcheinander durch. Dann geht es bestimmt nicht lang und jemand schreit, au, und zack und bumm, und wir laufen durcheinander durch. Und genau das ist Finsternis. Man stößt sich ständig aneinander. Man läuft ineinander hinein. Wir putschen ineinander. Ich verletze dich, du verletzt mich. Und so gibt es weltweit Kriege. Quizfrage, auf wie vielen Kontinenten der Welt herrscht im Moment Krieg? Wer weiß es? Wir? Es gibt 7 Kontinente, sage ich mal so. Auf 5. 5 ist richtig. 5 Kontinente. Nur Antarktis hat keinen Krieg. Wobei, ich weiß nicht, ob man dort nicht auch ein bisschen streitet ums Land, oder? Da gibt es noch Theorien. Und dann Australien hat es auch keinen Krieg offiziell. Und sonst gibt es auf jedem Kontinent Krieg. Und ihr seht, je röter, desto mehr Tote durch Krieg hat es gegeben im letzten Jahr. Man schätzt, dass im Jahr 2022 238.000 Menschen ihr Leben im Krieg verloren haben. Es knallt. Wir putschen ineinander. Warum? Weil wir in der Dunkelheit den anderen nicht mehr sehen. Nur noch uns selbst. Das ist die Finsternis. Wir sehen nur uns selbst. Und so gibt es Krieg im Großen. Und viele von uns wissen, es gibt es auch im Kleinen. Auf dem Schulhausplatz gibt es Krieg. Am Arbeitsplatz gibt es Krieg. Auf dem Fußballplatz gibt es Krieg. Vielleicht habt ihr auch gelesen, wie viele Spiele in der letzten Saison abgebrochen werden mussten in der Schweiz wegen Schlägereien. Manche unter uns wissen ja, dass ich auch Fußballschiedsrichter bin, offiziell. Ich hatte tatsächlich auch meinen ersten Spielabbruch, weil Zuschauer und ein Spieler, den ich bereits vom Platz gestellt hatte, gemeint haben, sie müssen wieder aufs Feld kommen. Ja, naja, also das. Und da denke ich dann, das sind erwachsene Leute, aber so beim drüber nachdenken, denke ich, da muss irgendwie der Druck los werden, oder? Den man so hat in unserer finsteren Welt. Und dann irgendwo kann man dann mal die unerlösten Züge zeigen. Und so putschen wir ineinander, vielleicht auch in der Ehe. Es knallt in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, Arbeit, wo auch immer. Ich kann vielleicht sagen, überall, wo Menschen aufeinandertreffen, putscht man früher oder später ineinander. Gerade oft auch in Menschen, die uns halt sehr nahe sind. Und wir sehen sie nicht, wir sehen nur uns. Weil wir in der Finsternis sind. Unsere Welt ist finster, das merken manche mal mehr, manche weniger. Ich muss auch sagen, unsere Welt ist nicht nur finster. Es gibt auch ganz viel Schönes. Ich würde mal sagen, theologisch gesprochen gibt es immer noch die allgemeine Gnade. Gott hat sein Licht nicht vollständig entzogen. Es gibt so viel Schönes und Gutes auch in dieser Welt. Aber doch merken wir immer wieder auch, wie finster es ist. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, ja, wenn ich ehrlich bin, ist mein Leben schon gar ziemlich düster. Finster. Finanzen, weiß nicht, ob ich Ende Monat noch genug habe. Ich meine Rechnungen zahlen soll? Oder denkst du an die Ehe? Denkst, wie gut man gestartet ist, wie schön es mal war und plötzlich merkt man, ich glaube, ich habe den Falschen geheiratet. Übrigens sagt das auch Tim Keller. Heute verwende ich das ein oder andere von ihm, ja. Er schreibt im Ehebuch, das Problem von der Ehe ist, dass wir den Falschen heiraten. Aber jeder von uns hat den Falschen geheiratet. Das ist das Problem. Warum? Weil wir plötzlich merken, oh, der andere ist anders. Und irgendwie passt es doch nicht perfekt. Das ist das Problem der Ehe. Und dann muss man daran arbeiten. Das ist gar nicht so einfach. Plötzlich merkt man, wie finster es sein kann. Oder auch in der Kindererziehung. Ich meine, man startet ja glücklicherweise ziemlich naiv in dieses Projekt Kinder. Und denkt, also meine Kinder, das wird dann schon gut kommen, denn es sind ja meine Kinder. Sie haben meine Gene und meine Erziehung, oder? Und dann merkt man mit der Zeit, ja, sie haben meine Gene und meine Erziehung. Und dann wird es irgendwie ganz finster. Vielleicht kennst du das im Moment auch, dass es auch ziemlich finster ist, den Kindern. Oder Gesundheit. Es kann so dunkel werden plötzlich, wenn man eine Diagnose hat, mit der man nicht mehr umgehen kann. Und man nicht weiß, werde ich das nächste Jahr noch überleben? Wird diese liebe Person noch da sein? Und es wird ganz dunkel. Auch in Beziehungen mit anderen Menschen. Vielleicht erlebst du Mobbing der Schule, deiner Klasse, am Arbeitsplatz. Fühlst dich nicht verstanden, ausgenutzt. Unsere Welt kann so finster sein. Aber jetzt steht da, und das Licht scheint in der Finsternis. Das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das Licht ist in die Finsternis hineingekommen. Jesus wurde geboren, da in Bethlehem, ein paar Meter davon entfernt, gab es ja da diese Hirten auf dem Feld. Und was geschah in diesem Moment, als Jesus geboren wurde? Die Klarheit, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete den Engel des Herrn. Es wurde in der Nacht ganz hell. Für mich ist das ein Bild. Das zeigt, als Jesus das Licht in die Welt gekommen ist, wurde es hell. Aber jetzt steht da auch, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und Theologen diskutieren, Ausleger, Übersetzer diskutieren, was meint das ergriffen? Meint das, die Finsternis hat es nicht angenommen? Oder meint es, die Finsternis konnte es nicht auslöschen? Man diskutiert da, ich habe auch darüber nachgedacht, ich weiß nicht, was richtig ist. Theologisch meine ich, ist beides absolut korrekt. Nämlich, dass zum einen die Finsternis die Menschen das Licht nicht angenommen haben. Sie haben das Licht abgelehnt. Schon ganz am Anfang war da König Herodes und er wollte das Licht nicht haben. Brachte all die kleinen Kinder um. Aber die Finsternis Herodes konnte es nicht auslöschen. Gott hat eingegriffen durch den Engel. Jesus konnte mit seiner Familie fliehen. Und dann hat Jesus später gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Aber was hat diese Aussage bewirkt? Die Menschen haben es nicht geglaubt. Sie haben das Licht nicht ergriffen, nicht angenommen. Und stattdessen haben sie das Licht auslöschen wollen. So starb Jesus am Kreuz. Und in dem Moment, als man dachte, jetzt ist das Licht ausgelöscht, hat das Licht die Finsternis überwunden. Am Kreuz erlebte Jesus Leben ohne Gott, damit wir Leben mit Gott haben dürfen. Das ist Evangelium. Das ist gute Botschaft. Die gute Botschaft lautet, das Licht wird Finsternis, damit die Finsternis Licht werden kann. Jesus lebte für uns, starb für uns, damit wir nicht sterben müssen in Ewigkeit und leben dürfen. Das ist das Evangelium. Und interessanterweise war es ja so, als Jesus am Kreuz starb, 12 Uhr mittags, wurde es ganz dunkel. Als Jesus am Kreuz hing, wurde es ganz dunkel. Und dann schrie Jesus, es ist vollbracht. Und in diesem Moment hat Jesus die Sünde überwunden, den Tod überwunden und den Fürsten der Finsternis, den Teufel, besiegt. Jesus hat den Machtbereich der Finsternis überwunden. Und er ist dann am dritten Tag auferstanden. Und was passiert da? Mitten in der Nacht, es wird beim Grab wieder ganz hell. Wunderbares Bild. Jesus, das Licht, kommt in die Welt, es wird hell. Jesus, das Licht, wird getötet, es wird dunkel. Jesus ist auferstanden, es wird wieder ganz hell. Und das ist die gute Botschaft. Gott will die Finsternis hell machen. Gott hat dich berufen nach 1. Petrus 2,9 aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Und ich sage mal, das ist die Advents- und Weihnachtsbotschaft. Und darum gibt es so viele Lichter und so viele Kerzen in dieser Zeit. Weil eigentlich all diese Lichter uns auf das wahre, das eigentliche Licht hinweisen wollen. Nun ist die Frage, wie können wir dieses Licht aufnehmen? Wie können wir dieses Licht in unser Leben hineinlassen? Indem wir unsere Finsternis abgeben. Und indem wir dieses Licht in unser Leben einladen und sagen, komm du in mein Leben. Erfülle du mein Leben. Und so kommt Licht in unser Leben. Wenn wir die Finsternis und die Folgen der Finsternis abgeben, unsere Sünde, das Gericht Gott abgeben. Und wenn wir das erleben, oder wenn wir das tun, dann erleben wir, dass das Licht in unser Leben kommt. Und wenn das Licht in unser Leben kommt, dann ist das das Ende der Sinnlosigkeit. Für die Griechen war der Logos der Sinn hinter dem Universum. Und Johannes schreibt hier, ja, am Anfang war der Logos der Sinn. Aber dieser Sinn ist nicht ein philosophisches, abstraktes Prinzip. Ist nicht ein Gedanke. Dieser Sinn ist eine Person. Und wir finden den Sinn des Lebens nicht, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir philosophieren, sondern wir finden diesen Sinn des Lebens nur in der Begegnung mit Gott, mit dem Logos. Der Logos ist eine Person. Und so kommt mit Jesus Christus Leben in unser Leben, Bedeutung in unser Leben. Und ich verstehe plötzlich, wozu Gott mich geschaffen hat. Und es kommt Licht in mein Leben, dort, wo Dunkelheit war. Und ich merke plötzlich, wow, Gott hat mein Leben gewollt. Ich bin nicht einfach ein Produkt des Zufalls, irgendwie entstanden, einfach so. Sondern Gott hat mich gewollt. Er hat an mich gedacht. Er hat einen wunderbaren Plan für mein Leben. Und dieser Plan dauert genauso lange, wie Gott mein Leben erhält. Und dann darf ich in der Ewigkeit bei Gott sein. Und wenn das Licht in unser Leben kommt, ist es auch so, dass wir uns nicht mehr ständig aneinander stoßen müssen, weil wir plötzlich den anderen sehen. Seine Bedürfnisse, seine Wünsche, seine Gedanken, seine Gefühle und uns in den anderen hineinversetzen können, ihm liebevoll begegnen können. Das Licht, Jesus Christus, ist eine unglaubliche Liebe, die uns so viel Liebe schenkt, dass noch ganz viel Liebe auch für andere da ist. Sich dem anderen herzlich begegnen kann. Und wenn ich doch mal in den anderen hineinputsche, dann kann ich mich entschuldigen. Sagen, es tut mir leid. Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe nur mich gesehen. So schenkt Jesus das Licht uns eine große Liebe und viel Verständnis für unsere Mitmenschen. Jetzt habe ich darüber nachgedacht, so über dieses wunderbare Licht und so mein Leben betrachtet und muss sagen, es gibt da doch noch eine Spannung bei mir. Ich sehe zwar einerseits dieses wunderbare Licht in meinem Leben, aber wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, manchmal fühlt sich auch mein Leben irgendwie düster an. Ich sehe den Sinn nicht gerade. Das ist so manchmal wie das Licht auch noch verdeckt heute. Und doch kann ich heute mit ganz, ganz vielen anderen Gläubigen das empfinden, was Tim Keller im Buch Glaube wozu schreibt, nämlich, dass das Leben vorher ohne Christus weniger sinnvoll war. Das Empfinden von vielen Gläubigen, dass das Leben ohne Christus weniger sinnvoll war. Aber ich sehe in meinem Leben auch, dass ich manchmal noch in andere hineinputsche. Und manche, die nahe bei mir waren in den letzten Jahren, haben das auch erlebt. Verletzungen, Worte, Mails oder was auch immer. Und da bin ich so dankbar für das Konzept der Vergebung. Das, was Gott da geschenkt hat. Und dass wir trotzdem einander immer wieder in die Augen schauen können und miteinander vorwärts gehen. Jesus, das Licht ist so erhellend. Und so möchte ich uns alle heute mit dieser Predigt ermutigen. Du da sitzt und sagst, ich habe das Licht noch nie in mein Leben bewusst hineingelassen, lass es heute Morgen in dein Leben. Lass Jesus in dein Leben. Und wenn du da sitzt und sagst, ja, ich habe bereits die Beziehung mit Jesus Christus gestartet, ich habe das Licht in mein Leben gelassen, dann möchte ich dich ermutigen, dass du dich diesem Licht immer wieder ganz neu aussetzt. Ja, ich weiß, das ist nicht immer angenehm, wenn da eine Lichtquelle alles in meinem Leben erleuchtet. Manchmal ist es auch wirklich ganz schön, wenn nur ganz wenig Licht ist, oder? Und man nicht alles sieht in der Wohnung, das was nicht so aufgeräumt ist. Es kann manchmal bei uns so unangenehm sein, wenn da ein Halogenscheinwerfer so richtig alles durchleuchtet. Aber lass dich durchleuchten vom Licht. Wie können wir uns durchleuchten lassen und erfüllen mit diesem Licht? Ich meine, indem wir Gemeinschaft haben mit Gott. Indem wir auf Gott hören durch sein Wort. Indem wir beten. Ich möchte heute einfach auch wieder mal die Ermutigung machen, dass wir auch wirklich jeden Tag in der Bibel lesen und beten. Meines Erachtens kommt es gar nicht darauf an, ob man 4 Kapitel liest und in einem Jahr durch die Bibel durchkommt, ob man 1 Kapitel liest und in 4 Jahren durch die Bibel durchkommt, ob man einen Abschnitt liest, ob man mal mehr, mal weniger. Viel, viel wichtiger ist doch, dass ich die Bibel lese und sage, rede, Herr, dein Knecht hört. Was du mir sagst, will ich tun. Rede. Und dass wir beten. Bitten für uns, aber auch für unsere Mitmenschen. Und was auch ganz wichtig ist, dass wir Gott anbeten, ihm danken für was er tut. Und ich glaube, genau dadurch werden wir verändert ins Bild von Jesus. Aber wir werden auch verändert, werden auch erfüllt mit dem Licht, wenn wir uns für Gottes Sache einsetzen. Nun, was liebt Gott in dieser Welt am meisten? Was ist seine Braut? Was ist sein Tempel? Was ist sein Leib? Die Gemeinde. Gott liebt in dieser Welt nichts mehr als seine Gemeinde. Und wenn wir uns für seine Sache einsetzen, werden wir erfüllt mit diesem Licht. Und ich möchte heute auch einfach mal ganz, ganz herzlich danken für alle, die sich da für Gottes Sache einsetzen. Manuel hat vorher schon gedankt, und er hat schön den Dank weitergegeben, aber ich möchte dir, Manu, vor allem danken. Manu hatte die Idee vor einiger Zeit, ihr wisst ja, in so einer Gemeinde muss man früh planen. Er hatte die Idee, er hat geplant, er hat es organisiert. Und bei mir stimmt es wirklich, ich hatte nichts damit zu tun. Und dann haben da so viele ganz wunderbar mitgeholfen. Ich war gestern auch da, ich habe so viele gesehen, die da mitgearbeitet haben. Vielen Dank, dass das möglich wurde. Aber auch allen, die sich sonst hier investieren in der Gemeinde. Alle, die am letzten Mittwoch mitgebetet haben, denen es nicht egal ist, was Gott tut mit uns, durch uns, in unserer Region. Danke allen, die heute Morgen im Gebet waren. Manche sind extra für hier in den Gottesdienst gekommen, um mitzubeten. Vielen Dank. Und es begeistert mich, ich muss jetzt einfach loswerden, es begeistert mich, dass wir in unserer Gemeinde so viele Ehrenamtliche haben, die hier mitwirken. Ich bin ja ein Mensch der Zahlen und ich liebe es manchmal einfach ein bisschen Zahlen zu studieren, oder? Und dann habe ich gesehen kürzlich, dass über 190 verschiedene Personen bei uns im Organigramm drin sind. Nicht 190 Dienste, es sind über 300 Dienste, die da gemacht werden von über 190 Personen. Und das begeistert mich. Manchmal wird mir gesagt, bei uns machen ja nur ganz wenige alles. Und ich sage, nein, es sind so viele, die hier mitwirken. Vielen Dank. die mitbeten. Und das, was ich jetzt gesagt habe, ist ja nur das, was sichtbar ist. Es gibt noch ganz viel Unsichtbares, wo mitgedacht wird, mitgerungen, mitgebetet. Danke allen, die in dieser Region etwas bewegen wollen. Warum? Wisst ihr, Jesus sagt, ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Wir sind das Licht der Welt, sagt Jesus. Wenn Jesus in uns lebt, das Licht der Welt, dann sind wir auch das Licht der Welt. Und manche Gläubige beschweren sich ja manchmal, wie finster es ist in dieser Welt. Vielleicht habt ihr auch schon gehört. Oh, es ist alles so schlimm und alles wird nur noch schlimmer und Endzeit und noch mehr Endzeit und es ist endzeitiger geworden. Es ist alles so ganz schlimm und düster. Habt ihr vielleicht auch schon gehört? Und ich möchte dir sagen, wenn du diese Sicht hast, du bist das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Gott hat dich in deine Umgebung gestellt, dass es hell wird. Vielleicht sagst du, ich bin der einzige Christ in der Klasse. Vielleicht bist du der einzige Christ am Arbeitsplatz. Vielleicht bist du der einzige Christ im Militär. Bald hast du RS oder vielleicht hast du auch wieder einen WK und du bist der einzige Christ und es kann so dunkel sein. Ich sage, Gott hat dich hineingestellt, dass du Licht bist, dass es hell wird, dass unser Licht leuchtet in der Finsternis. Und so möchte Jesus in dieser Region bewirken, dass Menschen Frieden mit Gott finden. Und wenn das passiert, bin ich überzeugt, dann werden Ehen ganz neu, werden Familien ganz neu, Arbeitsplätze, Klassen, ja, Leben verändern sich. Wenn das Licht des Lebens ins Leben kommt, verändern sich Leben. Durch dich, durch mich, durch uns. Aber jemanden aus uns, in unserer Gemeinde, der durfte das erleben, wie zwei Menschen aus seinem Umfeld sich bekehrt haben vor einiger Zeit. Und dann hat er mir geschrieben, und solche Nachrichten dürft ihr mir jederzeit gerne schreiben, ich zitiere aus dem WhatsApp: Verrückt, was ich erlebt habe. Nach der Bekehrung brachte mir der Mann einen Kaninchentöter mit Munition. Er wollte sich damit das Leben nehmen. Seine Antwort war: Diesen brauche ich nicht mehr, ich habe jetzt Jesus. Ich bin so froh, dass ich Gottes Werkzeug für diese zwei Bekehrungen sein durfte. Halleluja. Euch wünscht ihr auch solche Erlebnisse. Menschen, die hoffnungslos sind, die sich das Leben nehmen wollen, Hoffnung für alle Ewigkeit bekommen. Gott hat uns ganz bewusst in diese Region hineingestellt, damit wir diese Region mit dem Evangelium erreichen. Ja, darum gibt es unsere Gemeinde, damit wir positive Veränderungen in der ganzen Welt bewirken. Ich möchte beten. Jesus Christus, du bist das Licht der Welt, das Licht, das die Welt erhält. Danke, dass du bereit warst, in diese Welt zu kommen, auch wenn wir Menschen dich nicht angenommen haben, auslöschen wollten. Jesus, ich danke dir, dass ich selbst diesem Licht begegnen durfte. Du mich erreicht hast, so viele von uns. Dass du unser Leben so erfüllst. Und ich bitte dich, dass wir das auch erleben dürfen, wie unser Leben sinnvoll ist. Und dass du uns hilfst, dass wir uns nicht ständig aneinander stoßen müssen. Und auch wo es manchmal finster ist bei uns, dass dein Licht immer wieder durchleuchtet. Aber du weißt auch, Jesus, dass mein großer Wunsch ist, dass wir in dieser Region unser Licht leuchten lassen vor den Menschen. Und unsere Mitmenschen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Hilf uns dabei, dass wir solche Zeugnisse noch ganz, ganz oft hören dürfen, wie Menschen neu Hoffnung bekommen haben durch uns. Und so bitte ich dich, Jesus, dass wir jetzt in diesem Moment einfach unser Leben wieder ganz neu dir zur Verfügung stellen. Dort, wo wir lau geworden sind. Dass wir sagen, Jesus, erfüll du mich ganz. Ich gebe mich dir hin, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Amen.